SRF 3.
Gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere. Die Ethikkommission des Bundes nimmt Stellung zu einer neuen Form der Gentechnik. Wladimir Putins vierte Amtszeit beginnt. Der russische Präsident hat in Moskau den Eid abgelegt. Libanon hat erstmals seit 9 Jahren gewählt. Nur wenige gingen an die Urne und viele stimmten für die Hisbollah-nahen Schiiten. Das alles gibt's heute hier im Info 3 mit Karim Britsch. Eine neue Apfelsorte, rot, süßsäuerlich, kaum bedroht von Schädlingen. Was früher mit langwierigen Züchtungen realisiert wurde, ist heute in der kürzester Zeit möglich mittels Gentechnologie, dank dem sogenannten Genome Editing. In der Schweiz ist es zwar bis 2021 noch verboten, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Was aber kommt danach und was bedeutet es, wenn selbst Spezialisten im Labo nicht mehr feststellen können, dass dieser schöne rote Apfel gentechnisch verändert wurde? Mit dieser Frage hat sich auch die Eidgenössische Ethikkommission befasst. In ihrem Bericht kommt sie zum Schluss: Aufpassen und es gilt das Vorsorgeprinzip. Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Was heißt das denn, Vorsorgeprinzip?
Ja, es geht darum, dass man erst genau prüfen muss, ob eine neue Technik einen möglichen Schaden mit sich bringen könnte. Also so, wie wir das eigentlich überall im Umweltbereich kennen. Die Kommission, die befürchtet, dass die rechtliche Regulierung der Gentechnik geschwächt werden könnte, so wie das in den USA bereits der Fall ist. Sie sagt nun, man müsse genau das Gegenteil machen, also das Vorsorgeprinzip eben stärken, gerade auch beim Genome Editing.
Bleiben wir gleich bei diesem Genome Editing. Wie funktioniert das eigentlich?
Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, es ist eine viel genauere, eine viel raffiniertere Variante der herkömmlichen Gentechnik. Und es gibt dazu verschiedene Verfahren. Die sogenannte Genschere CRISPR-Cas ist nur eine davon. Bei der herkömmlichen Gentechnik ist es meist so, dass fremdes Erbgut in eine Pflanze oder ein Tier eingebracht wird. Mit Genome Editing nun wird auch eine Variation im Erbgut erzeugt. Im Endprodukt aber ist dann keine fremde DNA mehr enthalten. Mit diesen neuen punktgenauen Methoden sollen Pflanzenzüchtungen viel günstiger zu haben sein. Und man könnte zum Beispiel auch lästige, gefährliche Tierarten ausrotten, wie die Malariamücke.
Also das klingt ja eigentlich vielversprechend. Was ist denn das Problem dabei?
Ja, wenn wir bei der Malariamücke bleiben, für uns Menschen wäre das großartig, aber stellen Sie sich die Folgen für die Tierwelt vor. Es gibt Hunderte, ja Tausende von Arten, Vögel, Fische, die sich alle von Mücken oder Mückenlarven ernähren. So ein Eingriff ins Ökosystem könnte verheerende Folgen haben. Und bei den Pflanzenzüchtungen, da ist die Befürchtung, wie bei der herkömmlichen Gentechnik eigentlich, dass es zu Auskreuzungen kommen könnte. Dass also etwa eine Resistenz zum Beispiel gegen ein bestimmtes Herbizid auf ein Unkraut überspringen könnte und somit das Herbizid nutzlos machen würde.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Die Ethikkommission, die hat nun eben diesen Bericht verfasst. Wie bindend ist der denn eigentlich?
Der ist überhaupt nicht bindend. Das ist eine grundsätzliche Überlegung zuhanden der Politik. Das Parlament hat das Gentech-Moratorium letztes Jahr bis 2021 verlängert. Damit dürfen also außer in abgeschirmten Versuchen zur Forschung in der Schweiz derzeit keine gentechnisch veränderten Pflanzen ausgebracht werden. Aber außerhalb der Schweiz, da tut sich eben vieles. In den USA, wie gesagt, haben die Behörden im März entschieden, dass geneditierte Pflanzen nicht unter die Gentechnikbestimmungen fallen. Und der Europäische Gerichtshof wird in Kürze ebenfalls ein Urteil fällen, in dem es genau um diese Frage geht. Also auch wenn bei uns in der Schweiz derzeit keine unmittelbaren Entscheide anstehen, wir werden sicher bald wieder mit diesem Thema konfrontiert werden.
Besten Dank, das ist die Einschätzung von Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Gleich gehen wir zu Starbucks. Künftig gibt es den Kaffee auch im Laden um die Ecke, denn Nestle steigt ins Geschäft ein. Zuerst aber in den Kremlpalast nach Moskau. Dort hat Wladimir Putin den Eid abgelegt für seine vierte Amtszeit als Präsident Russlands. Nina Gigax.
Putin legte seine Hand auf eine goldverzierte Ausgabe der Verfassung und gelobte, dem Volk treu zu dienen. Anwesend waren rund 5000 Gäste. Putin beherrscht die Politik Russlands seit 18 Jahren. Seine neue Amtszeit dauert nun bis 2024. Dann muss er laut Verfassung abtreten. Am Wochenende gingen Tausende auf die Straßen, um ihren Unmut über die andauernde Macht Putins auszudrücken. Schweizer Hotels haben in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt rund 9,3 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ist ein Plus von knapp 5% im Vergleich zum Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Es hätten sowohl mehr Gäste aus dem In- als auch aus dem Ausland übernachtet. Bei den ausländischen Gästen haben Personen aus Deutschland am meisten Übernachtungen in der Schweiz gebucht. Im vergangenen Jahr haben rund 850.000 Personen das Verkehrshaus der Schweiz besucht. Das sind 60.000 mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Mitgliedschaften dagegen ging zurück. Der Nettoerlös stieg um 8% auf 19,7 Millionen Franken. Dazu beigetragen habe die Zunahme an Sponsoring und Werbegeldern. Höhepunkte im vergangenen Jahr waren laut dem Verkehrshaus die Neueröffnung der Halle Straßenverkehr und die Ausstellung zur Mobilität der Zukunft. Die Preise in der Schweiz sind im April um 0,2% gestiegen. Laut dem Bundesamt für Statistik gibt es dafür verschiedene Gründe. Gestiegen seien etwa die Preise für Pauschalreisen ins Ausland. Und auch Erdölprodukte seien teurer geworden. Weniger gekostet hätten hingegen Hotelübernachtungen. Die Preise für Inlandgüter seien im April stabil geblieben. Innerhalb eines Jahres betrug die Teuerung 0,8%. Damit zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.945 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 19,75 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,039. Das Wetter: bis morgen Abend scheint oft die Sonne und es wird 24 Grad warm. In den Bergen entstehen besonders am Nachmittag jeweils Quellwolken, welche lokal Regen, stellenweise Gewitter bringen. Im Süden ist es nur zeitweise sonnig und es gibt einige Schauer und Gewitter bei 22 Grad.
Info 3 Mittag.
Nestlé, das Logo des Konzerns, ist schon auf zahlreichen Produkten im Supermarkt oder im Quartierladen drauf. Bald schon ist es auch auf den Verpackungen von Starbucks-Kaffee zu sehen. Der Schweizer Nahrungsmittelmulti kauft sich für über 7 Milliarden Dollar das Recht, Kaffee- und Gastronomieprodukte von Starbucks zu vermarkten. Damit will Nestlé auf dem US-Markt aufholen. Denn abwarten und Tee trinken kommt für Nestlé im aussichtsreichen Kaffeegeschäft nicht in Frage. Massimo Agostinis.
Die Amerikaner haben es gern groß. Auch der Kaffee wird häufig in riesigen Pappbechern serviert. Der amerikanische Cappuccino ist etwa fünfmal größer als jener, den italienische Baristi liebevoll brauen und über den Tresen schieben. Aber auch die Amerikaner haben bemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem halben Liter wässrigem Filterkaffee und einem kleinen aus frisch gerösteten Bohnen. Deshalb sind sie immer häufiger bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen. Trendige Kaffeehäuser schießen wie Pilze aus dem Boden. Im vergangenen September hat Nestlé zugegriffen und die Kaffeehauskette Blue Bottle für geschätzt 500 Millionen Dollar aufgekauft. Auch der heutige Deal, die Starbucks-Produkte selber zu vermarkten, passt in diese Strategie. Allein auf dem US-Markt sollen die Starbucks-Produkte 2 Milliarden Dollar mehr in die Nestlé-Kassen spülen. Laut Marktbeobachtern ist der Handel mit gemahlenem Fertigkaffee und Kapselkaffee ein Wachstumsmarkt. In den USA, aber auch in Asien. Nestlé will da unbedingt ganz vorne mitspielen. Die Wirtschaftsagentur Bloomberg berichtet, Nestlé könnte je nach Weltregion seine Nespresso und die unter der Billigmarke Degusto segelnden Kapseln neu mit dem Starbucks-Label verkaufen. Der Name Starbucks soll für noch florierendere Geschäfte sorgen. Für die Vorwärtsstrategie beim Kaffee machen Marktkenner aber auch noch eine andere Entwicklung verantwortlich. Die milliardenschwere deutsche Unternehmersfamilie Reimann soll auf dem amerikanischen Lebensmittelmarkt immer mehr Fuß gefasst haben und dabei auch tief in den US-Kaffeemarkt eingedrungen sein. Als Platzhirsch wolle Nestlé nun seine Position verteidigen und mit dem Label Starbucks das Geschäft gar ausweiten. Falls die Strategie aufgeht, dürften sich die Nestlé-Aktionäre freuen. Sie hören seit Jahren, dass Nestlé neue Konzepte verfolge, um stärker als der Lebensmittelmarkt zu wachsen. Das ist bis heute weitgehend Wunsch geblieben.
Info 3 Mittag.
Mehrmals wurden die Wahlen verschoben, gestern wurden sie Realität. Libanon hat gewählt. Und nun ist auch das vorläufige Ergebnis der Parlamentswahlen bekannt. Die schiitische und irantreue Hisbollah-Bewegung und ihre Verbündeten sind wohl die Gewinner. Wenig überraschend, findet Auslandredaktor Philipp Schorkmann.
Die Bruchlinien des regionalstrategischen Kräftemessens zwischen Saudi-Arabien und Iran gehen mitten durch das kleine, multikonfessionelle Libanon. Da ist die sunnitisch geprägte Seite, die von Premierminister Saad al-Hariri angeführt wird, ein zersplittertes Lager. Hariri musste sich in dieser Wahl gegen interne Konkurrenz behaupten. Selbst sein wichtigster Sponsor in der Region, Saudi-Arabien, scheint an Hariris Verlässlichkeit zu zweifeln. Das hat dem libanesischen Premier gewiss nicht geholfen. Erste Ergebnisse, wie sie von lokalen Medien genannt werden, deuten auf Verluste hin für seine sunnitische sogenannte Zukunftsbewegung. Auf der anderen Seite, dem Lager der irantreuen Hisbollah und deren Verbündeten, dagegen werden insgesamt Sitzgewinne erwartet. Das Lager trat viel geschlossener an. Es weiß auch die Dynamik im regionalen Kräftemessen auf seiner Seite. Die Hisbollah selbst steht zwar auf der amerikanischen Terrorliste, sie hat schlagkräftige Milizen an der Grenze zu Israel, kämpft auch im iranischen Auftrag in Syrien, verteidigt dort das Regime Assad. Die Erfolge als iranische Speerspitze im syrischen Krieg haben die Hisbollah aber auch im Libanon weiter gestärkt. Dort porträtiert sich die schiitische Bewegung als einzig verlässliche Beschützerin, ein starkes Argument in der schiitischen Minderheit, aber offenbar auch darüber hinaus. Wirklich bemerkenswert in dieser Wahl aber ist die tiefe Stimmbeteiligung, 49%. Innenminister Maschnouk führt sie auf das neue Wahlsystem zurück. Ein komplizierter Proporz, er sorgte tatsächlich da und dort für Verwirrung. Doch die tiefe Beteiligung dürfte vielmehr noch Ausdruck sein eines tiefsitzenden Politverdrusses. Das kleine Mittelmeerland wird auch eine Generation nach dem Bürgerkrieg von konfessionellen Eliten regiert, die mehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und jener ihrer Klientel als aufs Gemeinwohl. Darunter Business-Tycoons und ehemalige Warlords oder deren Söhne. Viele gelten als schwer korrupt. Die Infrastruktur, der öffentliche Dienst im Libanon überhaupt ist desolat. Daran änderten diese Wahlen nichts und das hat offensichtlich viele Libanesinnen und Libanesen zum grundsätzlichen Protest bewogen, indem sie gar nicht erst zur Wahl gingen.
Info 3, das Newsmagazin, das einordnet. Heute im Studio Dominik Rolli und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.